Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Jutta hat es schon angesprochen, heute kommt der dritte Teil von einer mehrteiligen Reihe zum Thema Gebet. Und wir wollen heute auf unserer biblischen Entdeckungsreise zum Thema Gebet Halt machen beim Apostel Paulus. Aber davor, bevor ich zu Paulus komme, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das Jona-Buch, mit dem wir uns ja am vergangenen Sonntag beschäftigt haben, was das Jona-Buch insbesondere zum Thema Gebet bereithält. Die, die da waren, wissen ja, dass die Predigt etwas abrupt endete. Aber wir können auch dankbar sein, dass es auch Frau Blöch, glaube ich, soweit ich weiß, wieder besser geht. Ja, das Jona-Buch, so hatten wir ja gesehen, ist ein einziger Lobpreis der Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Und auf seine Weise bezeugt das Jona-Buch die gute Nachricht von Gottes unermesslicher Barmherzigkeit gegen seine Geschöpfe, gegen Menschen, aber auch gegen die Tiere. Ganz interessant, die werden ausdrücklich am Ende des Jona-Buchs auch erwähnt. Und so kommt in der ganzen Jona-Geschichte etwas zum Vorschein von Gottes Wesen, von dem, wer er ist und wie er ist. Der Gott, der um seines Namens willen sogar noch Jonas Flucht in eine Missionsreise verwandelt. Das hatten wir ja gesehen. Jona flieht, aber auf dieser Flucht bezeugt er trotzdem noch den Namen Gottes. Also dieser Gott, der um seines Namens willen noch diese Flucht zu einer Missionsreise macht, der Gott, der selbst noch in Jonas Ungehorsam sich denen bezeugt, die nicht nach ihm fragten und nicht nach ihm suchten, dieser Gott ist der wahre Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und wir haben ja gerade vorhin viel gebetet, auch viel Not vor Gott gebracht. Er ist der Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und in seiner Barmherzigkeit erhört dieser Gott das Gebet derer, die ihn in ihrer Not anrufen. Ob es die heidnischen Schiffsleute sind bei Jona auf dem Schiff oder ob es die bösen Bewohner von Ninive sind oder ob es auch der entlaufene Prophet Jona im Bauch des Fisches ist. Gott erhört die Gebete derer, die ihn in ihrer Not anrufen. Gottes Gnade ist aber auch derart unwiderstehlich, dass sie sich immer durchsetzt. Auch gegen diejenigen, denen Gottes Güte zuwider ist, wie eben zum Beispiel Jona. Hatten wir auch gesehen. Gott wirkt um seiner Barmherzigkeit willen sogar durch die Unzulänglichkeiten und Widerstände seiner eigenen Leute hindurch, um andere Menschen zu retten. Mag Jona sich weigern und abhauen weit weg vom Angesicht des Herrn, Gott kommt dennoch zu seinem Ziel und er nutzt sogar die Umwege, um noch mehr Menschen mit seiner Gnade zu erreichen. Denen aber, die in ihrer Wut anderen die Pest an den Hals wünschen, denen gibt Gott nicht nach. Solche Gebete erhört der dreieine Gott nicht, weil sie seinem Wesen widersprechen, das doch von Ewigkeit her die Liebe ist. So lesen wir es im ersten Johannesbrief. Und diese Erfahrung der heilsamen Nichterhörung gottwidriger Gebete, diese Erfahrung macht auch der Prophet Jona. Wir haben ja gesehen, das ganze Buch ist voller Gebete und es gibt Gebete, die erhört Gott. Es gibt auch Gebete, die erhört Gott nicht. Jonas Zorngebet gegen die anderen ist so ein Gebet, das Gott nicht erhört. Jonas Zorngebet gegen die anderen und ja sogar gegen Gott selbst. Dieses Gebet weist Gott zurück. Und Jona weiß eigentlich auch warum. Er sagt, ach Jahwe, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jona findet das nicht toll, was er hier sagt. Und er sagt damit doch die Wahrheit. Was bei Jona als bittere Anklage gegen Gott gemeint ist, gerade das ist ja die Kernbotschaft der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Gott ist tatsächlich und seinem Wesen nach gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und lässt sich des Übels gereuen. Und damit will ich denken, das war jetzt nur die Privatmeinung des Jona in seinem Zorn. Genau wortwörtlich dasselbe steht auch beim Propheten Joel. In Gottes Auftrag richtet er einmal dem Volk Israel aus, in Joel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Genau dasselbe, was wir bei Jona lesen, lesen wir auch bei Joel. Und ganz am Ende seiner Verkündigung kündigt dieser selbe Prophet, der Prophet Joel, an, und es wird geschehen. Jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Jahwe verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die Jahwe beruft. Joel 3, Vers 5. Und dieses Heilswort ist das letzte Wort des Propheten Joel, und es ist zugleich auch Gottes letztes Wort. Und das ist so wichtig. Das letzte Wort zählt. Das Gesetz, das uns verurteilt, und ich weiß, dass auch einige in der Gemeinde sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen, das Gesetz, das uns verurteilt, ist lediglich dazwischen hineingekommen, nämlich wo zwischen? Zwischen Gottes erstes Wort und sein letztes Wort. Zwischen die Verheißung und das Evangelium vom Gottessohn und Retter Jesus Christus, der deswegen das Ende des Gesetzes ist. So schreibt es Paulus in Römer 10, Vers 4. Und der von Gott beauftragte Christusapostel Paulus, der weiß etwas von diesen Verheißungen Gottes. Und deswegen greift er auch in Römer 10 bewusst auf diese Verheißung des Propheten Joel zurück. Und ich lese uns jetzt Römer 10, die Verse 9 bis 17. Römer 10, die Verse 9 bis 17, das ist der Predigttext heute zum dritten Teil zum Thema Gebet. Deswegen werde ich auch heute nicht auf alles eingehen, sondern ich werde mich fokussieren auf die Frage, was sagt uns Paulus hier zum Thema Gebet. Paulus schreibt in Römer 10, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Denn die Schrift sagt, das Alte Testament, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Denn alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn, und jetzt kommt Joel Zitat, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Wie geschrieben steht bei Jesaja, wie willkommen sind die Füße der Freudenboten, die Gutes, das steckt dann in dem Wort Evangelium drin, die Gutes verkünden. Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Kunde geglaubt? So stammt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Wort Christi. Wir haben uns letzte Woche mit Jona befasst, heute mit Paulus, und wenn man die beiden mal vergleicht, dann stellt man fest, Paulus ist eigentlich so eine Art richtiger Gegen-Jona, eine Art Gegen-Jona. Nicht Gericht, sondern göttliche Rettung vor dem Endgericht hat Paulus zu verkünden. Paulus ist kein Gerichtsprophet, er ist ein Evangeliumsbote des Gekreuzigten, und er kommt seinem gottgegebenen Auftrag nach. Anders als damals der Prophet Jona. Der Apostel bezeugt aller Welt die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, die er in seinem Sohn Jesus Christus aller Welt erwiesen hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an. Das ist der Kernsatz des Evangeliums, das Paulus zu verkünden hat. Paulus ist aber auch darin eine Art gegen Jona, als er eine Gegenerfahrung macht, die ihn zutiefst verstört. Wir hatten es gesehen letzte Woche, Jona empört sich darüber, dass die Gerichtsbotschaft, die er zu verkünden hat, auf fruchtbaren Boden fällt und Gott sich über die Heiden in Ninive erbarmt. Das regt den Jona auf. Er hätte es lieber gesehen, wenn seine Botschaft nicht angekommen wäre und das Gericht gekommen wäre. Ganz anders Paulus. Ihn bedrückt die Erfahrung, dass die Frohbotschaft von Gottes Erbarmen in Christus zwar viele Heiden in Ost und West ergreift und erfreut, dass aber ausgerechnet das ersterwählte Volk Israel diese Botschaft mehrheitlich ablehnt und den Apostel verfolgt. Bei Jona und bei Paulus kommen die Heiden zum Glauben und der Israelit Jona regt sich darüber auf und die Israeliten zur Zeit des Apostels Paulus wollen es nicht hören. Verkehrte Welt, verkehrte Welt. Und während Jona sich dann im Zorn an Gott wendet und ihm seine Gnade sozusagen ins Gesicht schleudert, ringt Paulus um die Gnade Gottes gegen sein eigenes Volk. Es sind ganz bewegende Worte in Römer 9. Da schreibt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein, zugunsten meiner Brüder, meiner Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Mit diesen bewegenden Worten beginnen jene drei berühmten Kapitel im Römerbrief, Römer 9 bis 11 und Römer 10 steht sozusagen in der Mitte, Römer 9 bis 11, in denen Paulus den geheimnisvollen Wegen Gottes mit seinem Volk Israel nachsinnt. Und ich weiß, viele von euch können diesen Schmerz und diese Trauer, die der Apostel hier für sein eigenes Volk hat, nachempfinden. Wenn ausgerechnet die engsten Angehörigen, vielleicht auch die eigenen Kinder, nichts von Jesus Christus wissen wollen. Aber interessant, in seinem Schmerz bekommt Paulus eine göttliche Antwort, so sagt er es, göttliche Antwort, die weit über diejenige Antwort hinausgeht, die einst der Gottesmann Elia bekommen hat. Auch er war ja in einer Situation, wo er gesagt hat, ich bin eigentlich der Einzige, Herr, ich möchte sterben. Und dann sagt Gott ihm, nein, es sind 7000 übrig geblieben. Die göttliche Antwort, die Paulus bekommt, geht über diese Antwort damals an Elia hinaus. Nicht nur ein kleiner Rest von 7000 Treuen, wie seinerzeit bei Elia, sondern ganz Israel wird gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen, Jesus Christus. Und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Wir haben vorhin bei Jona, bei Joel etwas gelesen von der Reue Gottes. Es gereut ihn das Übel. Paulus schreibt, aber Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Alles nachzulesen in Römer 11, 26 bis 32. Das Ende vom Lied und das Ende vom Leid ist die Barmherzigkeit des dreieinen Gottes. Wie seinerzeit bei Jona, so auch jetzt bei Paulus. Und das ist die begründete Hoffnung des Apostels in aller menschlichen Verwirrung. Und trotz aller Widerstände wird Gott mit seiner Barmherzigkeit ans Ziel kommen. Denn die Gnade Gottes ist unwiderstehlich. Gottes Liebe, Gottes Liebe bezwingt harte Herzen. Es ist der dreieine Gott und sonst keiner, der harte Herzen durch empfindsame Herzen ersetzt. So lesen wir es schon beim Propheten Hesekiel im 36. Kapitel. Und genau so und nicht anders kommt es zu jenem rettenden Herzensglauben, den Paulus jetzt eben hier bezeugt. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. So wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Denn die Schrift sagt, und für Paulus ist die Schrift Wort Gottes, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Denn alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, alle, die ihn anrufen. Gott ist kein Knauseropa, er ist reich. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Lieben, das rettende Bekenntnis, Herr ist Jesus, liegt nicht in unserem eigenen Vermögen. An einer anderen Stelle schreibt es Paulus den Christusgläubigen in Korinth hinter die Ohren. Niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Und damit erinnert Paulus daran, dass unsere Rettung eben nicht an unserem Wollen und Laufen, auch nicht an unserem Vermögen, sondern an Gottes Erbarmen liegt. Es liegt an Gottes Erbarmen. Und dementsprechend hängt unsere Rettung auch nicht so an unseren Gebeten, als wäre das Beten unser frommes Verdienst. Hier müssen wir wirklich klar bleiben. Nicht unser Beten rettet uns, sondern uns rettet allein der heilige Jesusname. Wir beten zu dem dreieinen Gott, weil er unsere Rettung ist. Aber er ist nicht deswegen unsere Rettung, weil wir zu ihm beten. Es ist allein der Geist Gottes, der kranke Heidenherzen heilt und uns zum wirklichen Beten überhaupt erst befähigt. Beten im Sinne Gottes ist alles andere als eine magische Handlung, mit der ich mir Gott sozusagen zu Diensten mache. Beten im Sinne Gottes ist auch kein Psychotrick, mit dem ich sozusagen meine Stimmung hebe. Heißt ja nicht, dass Beten nicht auch meine Stimmung hebt, aber das ist nicht das Eigentliche. Wahres Gebet, so hören wir hier, geschieht dort, wo Menschen den Namen des Herrn anrufen und in dieser Anrufung ihre zeitliche und ewige Rettung finden. Und Beten ist damit eben etwas völlig anderes als so eine religiöse Verzierung, so ein bisschen Zuckerguss eines an sich frommen und rechtschaffenen Lebens. Beten ist in erster Linie eine Frage des Überlebens, eine Frage des Überlebens in Zeit und Ewigkeit. In der Anrufung Jesu Christi empfängst du das ewige Leben. In der Anrufung Christi empfängst du das ewige Leben. So bezeugen es der Prophet Joel und der Apostel Paulus in Gottes Auftrag. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also schrei zu Jesus und du wirst gerettet werden. Es wäre jetzt allerdings ein tödlicher Kurzschluss, wenn man sozusagen verkürzt sagen würde, beten hilft. Das hört man ja manchmal durch diesen Satz, beten hilft. Aber so sehr wir uns darüber freuen mögen, wenn uns jemand erzählt, es kommt ja manchmal vor sogar, dass einer sagt, ja übrigens, ich bete auch. Auch wenn wir uns darüber freuen mögen, so klar ist ja doch, dass nur das Gebet zu dem dreieinen Gott Rettung bringt. Weil es kein anderer als der dreieine Gott ist, der Gott in Christus sehr zu retten vermag. Können wir nochmal sehr schön sehen an der Jona-Geschichte. Als die Schiffsleute bei Jona in ihrer Todesnot schrien, jeder zu seinem Gott, was ist da passiert? Na, nicht nichts, der Sturm ist sogar noch schlimmer geworden. Ja, der Sturm wurde sogar noch schlimmer. Aber als sie auf Jonas Bekenntnis hin zu Jahwe schrien, da hörte das Meer auf mit seinem Wüten. Können wir nachlesen in Jona 1. Warum? Nicht das Beten an sich hilft, sondern Gott, zu dem wir beten. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Das ist die Ultraverheißung sozusagen in Jesaja 45, 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Beim Beten, ihr Lieben, ist die Adresse entscheidend. Die Adresse ist entscheidend. Rettendes Gebet besteht zuerst und zuletzt darin, dass wir den Namen Gottes, den Namen Jahwe anrufen, den Namen des Herrn, den Namen Jesu Christi. An wen wir uns wenden, das entscheidet darüber, was wir empfangen. Also wer beim Zahnarzt nach Brötchen sucht, der ist wahrscheinlich an der falschen Adresse. Höchstens, wenn er ein hartes Brötchen gegessen hat, dann kann er da wieder hin. Und so ist auch der an der falschen Adresse, der bei den Göttern und Götzen dieser Welt Rettung sucht. Rettung finden wir nur in Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, gerettet werden. Jesus allein ist der Heiland, der Retter. Das haben wir ja gerade an Weihnachten gehört. Christ, der Retter, ist da, der Retter, der Einzige. Und deswegen ist auch nur an ihn gerichtetes Gebet, rettendes Gebet. Aber da gibt es noch ein ernstes Problem, von dem Paulus hier auch schreibt. Kein Mensch kennt von sich aus den wahren Gott mit Namen. Wir hatten es schon in der ersten Predigt zum Thema Gebet gesehen. Seit dem Sündenfall ist der Name Jahwe uns Menschen von Natur aus verborgen. Wie der Brudermörder Kain fristen wir unser Dasein jenseits von Eden, weit weg von dem Angesicht Jahwes. Der Weg zum Paradies ist uns verschlossen. Jenseits von Eden sind wir blind für Gottes Wirklichkeit. Wir mögen vielleicht ahnen, dass uns etwas fehlt, aber wir wissen nicht, was uns wirklich fehlt, und wir kennen den nicht, der uns fehlt. Und deswegen sind die Fragen des Apostels Paulus mehr als berechtigt. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Ihr Lieben, warum haben wir denn eigentlich vorher hier gemeinsam gebetet? Das ist doch ein Ausdruck des Glaubens, dass wir uns an Gott wenden. Und deswegen die Frage, wie sollen sie nun den anrufen, Klammer auf, und gerettet werden, Klammer zu, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Hier lernen wir eine entscheidende Lektion in Sachen Gebet. Ich möchte es mal kurz so formulieren: Wer beten will, muss hören. Wer beten will, muss hören. Wahres Gebet kann im Ernst nichts anderes sein als eine Antwort auf Gottes Wort. Eine Antwort auf Gottes Wort, auf seine Zusage. Wo unser Beten etwas anderes sein will als eine Antwort auf Gottes zuvorkommende Anrede an uns, da steht unser Beten in der Gefahr, in der Sache vermessen und in der Anrede falsch adressiert zu sein. Gebete, die Gott wirklich erreichen, sind eine Geistesgabe. Von uns aus wissen wir nicht zu beten, wie es sich gebührt, schreibt Paulus zwei Kapitel davor, Römer 8, 26. Und schon die Jünger bitten Jesus vollkommen zu Recht: Herr, lehre du uns beten, lehre uns beten. Ob es die Jünger jetzt genau durchschaut haben, weiß ich nicht, aber es kommt darin doch zum Ausdruck, dass wir das offensichtlich nicht einfach so können. Und mit diesen Themen, mit diesen Bibeltexten möchte ich mich auch in den nächsten Predigten nochmal befassen. Wenn rettendes Gebet eine Antwort auf Gottes Anrede an uns ist, dann wird auch klar, warum die beständige Verkündigung des Wortes Gottes so grundlegend ist, auch grundlegend für unser Beten. Warum das Austeilen des Evangeliums auch in Brot und Wein so entscheidend ist und warum eben auch eine Veranstaltung wie EC Go On den Kern unserer Gemeinde berührt. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, ja, das Wort Christi selbst, so lesen wir es ganz am Ende, das unsere Rettung in Gang setzt. Die Lösung unseres Kernproblems, unseres Herzensproblems der Sünde, finden wir eben nicht in uns selber. Aus unseren Herzen, und das kennt ihr vielleicht, steigen nichts als Zweifel und Unglaube auf, immer wieder. Tief in uns drin finden wir zwar viele Götzen, aber nicht den wahren Gott. Der wahre Gott ist außerhalb von uns, hier, in Christus, am Kreuz. Alle Religionen und die gesamte Esoterik, die wollen uns weismachen, es komme auf unser frommes Ich an. Und wir müssten deswegen in uns hineinhören oder was weiß ich was. Einzig und allein das Evangelium von Jesus Christus führt uns zum Retter am Kreuz und zu dieser Rettung, die außerhalb von uns selbst und außerhalb meiner Möglichkeiten liegt, nämlich in Gottes Händen, in seiner Barmherzigkeit, in seinem Reichtum der Barmherzigkeit. Ja, rettendes Gebet und rettender Glaube ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Da hat Paulus ja recht. Aber er weiß auch, beides kommt nicht aus meinem Herzen, sondern es geht mir zu Herzen. In Römer 5, Vers 5 schreibt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und darum ist es auch nicht das Beten an sich oder das Glauben an sich, das Rettung bringt. Das kann man übrigens manchmal sogar hören. Ich möchte an der Stelle kurz nur was erzählen, was ich mal in einer Prüfung erlebt habe. Da ging es auch um Paulus und den Glauben. Und dann hat die Kandidatin irgendwie angefangen, ja, zu sagen, wie wichtig Glauben ist und so weiter. Und ich habe gemerkt, das Entscheidende kam nicht. Sie hat nicht gesagt, es ist der Glaube an Jesus Christus oder an den dreieinen Gott, der rettet, sondern immer das Glauben, dass ich mich irgendwie gläubig fühle. Und ja, manchmal muss man dann in so einer Situation ein bisschen drastisch werden. Da habe ich gesagt, naja, würde dann auch der Glaube an Adolf Hitler retten? Meinte sie, ja. Gut, da war ich dann mit der Prüfung auch mal durch. Also, das sehen wir, was passiert, wenn wir die Sachen sozusagen verkürzen. Wenn wir sagen, Beten hilft oder Glauben rettet. Beten zum Herrn, den Herrn anrufen, Glauben an Jesus Christus. Ja, aber das müssen wir dazu sagen. Es ist nicht das Beten an sich oder das Glauben an sich, das Rettung bringt. Es ist das Rufen zu Jesus. Und der Glaube an den dreieinen Gott, der unsere Rettung verbürgt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glauben an den Herrn Jesus heißt, mein Herz ist verankert in Christus, dem Gekreuzigten, und damit außerhalb meiner selbst. Meine Rettung hängt eben nicht an mir, sie hängt in Jesus am Kreuz. Mit Christus bin ich gekreuzigt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist das Bekenntnis des Apostels Paulus in Galater 2, Vers 19 und 20. Damit Menschen zu Jesus beten und in ihrer Not zu dem wahren dreieinen Gott schreien und nicht wie die Schiffsleute bei Jona irgendwie jeder zu seinem eigenen Gott, damit sie das tun können, müssen sie hören. Wer beten will, muss hören. Und das gilt übrigens für altgediente Christen, sage ich mal, nicht weniger als für Neubekehrte. Nicht von ungefähr hat Gott in seiner Gemeinde das Amt der Verkündigung eingesetzt. Denn nicht nur beim erstmaligen Beten sind wir auf Gottes Wort und Anrede angewiesen, sondern ganz grundsätzlich. Unser Beten wird so hilfreich sein, wie unser Hören auf Gottes Wort heilsam ist. Rettender Glaube und rettendes Gebet speisen sich allein und beständig aus dem lebendigen Wort Christi, aus seinem heiligen Evangelium, aus seinem eigenen Wort. Und darum haben wir den Glauben auch nie, als wäre er sozusagen unser Besitz. Glaube und Gebet sind eine Frage der Beziehung, nicht des Besitzes und auch nicht der sozusagen richtigen Technik. Rettendes Gebet ist immer Antwort auf die Anrede des Dreieinen Gottes an uns. rettendes Gebet richtet sich an den Gott, der in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. An den Gott, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Rettendes Gebet ist ein Schreien zu dem in Christus offenbaren Gott, der uns auch heute in seinem Wort und in seinem Mahl begegnet. Und so bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.